Mein Gast heute, Jasmin Kosubek. Frau Kosubek, Sie sind Moderatorin bei der deutschen Ausgabe von Russia Today. Wie sind Sie dazu gekommen, bei einem russischen Sender zu arbeiten?
Ja, die Frage wird mir sehr oft gestellt und ich beantworte sie auch gerne. Also es war eigentlich Zufall. Ich habe fertig studiert im Süden unten in Stuttgart, habe einen Bachelor, Master, International Business Economics, also Generalist. Und ich habe einfach einen interessanten Job gesucht. Und ich habe ihn auch gefunden.
Aber Sie sind quasi Seiteneinsteigerin.
Ich bin Quereinsteiger, ganz genau.
Sie haben gar nicht journalistisch als Ausbildung
gehabt. Ich habe keine journalistische Ausbildung gemacht. Ich schätze mal, man könnte immer mal meinen, ich hätte so ein Präsentationstalent. Das hat man auch in der Uni gesehen, wobei das dort nicht honoriert wurde. Da war ich immer zu locker, hat man mir gesagt. Aber ja, aus diesem Grund ist Moderation jetzt vielleicht nicht so weit entfernt, wenn man daran denkt. Aber grundsätzlich habe ich natürlich keine klassische journalistische Ausbildung.
Wie ist es so als Seiteneinsteigerin in der Medienbranche? Wie wird man da aufgenommen?
Also das kann man ja jetzt nur aus meiner Perspektive sagen und das ist ja eine sehr subjektive Einschätzung, ne? Das ist ja klar. RT, sehr besonderer Fall auch. Ich bin Quereinsteiger bei RT in Deutschland. Also das sind eine Ausnahme nach der anderen. Deswegen, glaube ich, kann ich jetzt nicht für alle sprechen. Für mich war das natürlich sehr aufregend. Ich hatte natürlich keine Ahnung, auf was ich mich einlasse. Also es ist nicht so, als wurde mir nicht gesagt, auf was ich mich vorbereiten müsste. Aber ich glaube, wenn man das nicht durchlebt, dann kann man das gar nicht fassen vorher. Also das kann man nicht verstehen. Und tatsächlich war das alles war neu. Also als wir dann online gingen an den Start und die ersten Berichte so reinkamen, die ersten Schlagzeilen über einen, auch über meine Person oder auch der erste ZAP-Bericht über uns, war ich schon schockiert.
Wie waren diese Berichte?
Also ich sag mal, dann das Erste, an was ich mich erinnern kann, war, dass das ZAP von ZAP Medienmagazin, die waren bei uns und wir waren eigentlich ganz aufgeregt. Ja? Also wir haben so, oh, die Ersten kommen und ich habe mich noch in der Redaktion versteckt, weil das war noch kurz vor dem Online-Gehen von der Sendung. Und wir fanden das eigentlich irgendwie nett, ja, bis wir dann den Bericht gesehen haben. Und das war dann nicht mehr so nett. Und wir haben uns alle gewundert, wow, wie anders man das quasi interpretieren kann, ja, wenn ich jetzt mal mich diplomatisch ausdrücke. Und das war absolut überraschend. So, das war jetzt sozusagen mal der erste Kontakt mit der anderen Seite, wenn man so möchte. Ne?
Was ist Ihre Seite, was ist die andere Seite?
Also die andere Seite war, dass es halt alles sehr dubios aussah, dass wir so ein komischer Verein sind, die irgendwelche dubiosen Diskussionen mit denen eingehen wollten. Das muss man sich einfach angucken, gibt's ja sicherlich noch. Und wir hatten tatsächlich zum Beispiel so ein Bild bei Facebook gepostet, wo einer der Redakteure so dastand. Und es war halt irgendwie sehr freundschaftlich. Und wie das dann rüberkam, war dann, als wären wir so ein dubioser Mafia-Verein.
Hat sich dieses Bild geändert? Über Ihre Arbeit konkret?
Gute Frage. Ich kann auch nicht für alle Journalisten sprechen. Ich meine, diese zwei Lager, ja, die ich jetzt ja auch selber so, das eine, wir sind hier und die anderen sind da. Ich will ja auch nicht sagen, dass es da nicht irgendwelche Grenzüberschreitungen gibt. Ja, wir haben auch manchmal nette ZDF-Journalisten oder die für das ZDF auch arbeiten, bei uns gehabt und so. Und das funktioniert alles, so ist es nicht. Aber grundsätzlich sind diese zwei Einheiten schon ein bisschen so separat.
Mhm. Ja, was meinen Sie mit zwei Einheiten?
Ja, also wenn man jetzt möchte, wir sind ja alternativ oder das, was der Mainstream nicht zeigt. Und der Mainstream ist halt der Mainstream, ne? Etabliert, Qualitätsjournalisten.
Sie sind alternativ, aber Sie sind jetzt nicht alternativ finanziert, Sie sind staatlich finanziert.
Ganz genau, aus dem russischen Staatshaushalt, also quasi der russische Steuerzahler.
So sind Sie alternativ dann?
In Deutschland ist das alternativ natürlich, okay. Ja, weil das die russische Sicht der Dinge ist in Deutschland alternativ. Na, wir sind es nicht gewohnt, diesen Ostblick auf die Dinge zu erhalten oder eben diesen russischen Blick auf die Dinge zu erhalten.
Wie war das für Sie nochmal? Also Seiteneinstieg in die Medienbranche, wie hat sich so für Sie Ihr politischer Blick auf die Welt verändert dadurch?
Ja, also ich sag mal so, ich bin als sehr, also auf jeden Fall naiv in die Sache rangegangen. Ich würde mich fast so als apolitisch bezeichnen, grundsätzlich offen.
Geht das, apolitisch Journalistin werden?
Also ich wüsste nicht, warum das nicht geht, weil ich bin nicht da, um meine Meinung zu präsentieren. Und wenn ich das tue, dann sollte das auch irgendwie kommuniziert sein. Dann sagt man, also ich denke oder was halte ich davon? Na, dann moderiert man das so quasi an. Aber grundsätzlich ist das, ich sehe das nicht so als meine Aufgabe. Ich sehe mich als Kommunikationsschnittstelle, wenn man so möchte. Ich präsentiere Ideen, Meinungen, Analysen von anderen Leuten. Und da spielt ja ich ja grundsätzlich oder meine Meinung keine Rolle. Nun ist mir auch klar, dass niemand objektiv ist. Das ist mir auch klar. Also ich habe ja auch, bin ja auch irgendwie großgezogen worden, bin in dieser strukturellen Umgebung groß geworden, in der ich eben aufgewachsen bin. Und dass mich das auch prägt und dass das auch beeinflusst, wie ich Menschen begegne. Dennoch meine ich, und es wurde mir auch schon immer bestätigt. Meine Mutter meinte immer, ich sollte Diplomatin werden. Wurde ich eben mit einem sehr diplomatischen Gemüt gesegnet. Und deswegen fällt es mir auch nicht schwer, verschiedenen Leuten, auch kontroversen Leuten, also fair gegenüberzutreten.
Sie sind also apolitisch rangegangen, in dem Sinne, dass Sie eher so ein Medium waren, der Sachen dargestellt hat von anderen Leuten.
Sozusagen, ja. So habe ich das empfunden.
Wie hat sich das weiterentwickelt jetzt? Es ging eine Weile her.
Ja, natürlich. Also jetzt bei RT fast 3 Jahre, online seit 2,5. Natürlich hat man viel gelernt. Über die
sind Sie politischer geworden?
Ja, in dem Sinne, dass ich mehr verstehe darüber.
Versteht man wirklich mehr, wenn man Journalist
ist? Doch, ich denke schon. Ich denke schon, dass man, also was heißt, versteht mehr, man beobachtet die Dinge ja länger. Ich meine, ich lese viel. Von dem her natürlich begleitet man dann zum Beispiel einen Konflikt von Anfang und dann sieht man immer, wie der sich so entwickelt. Ja? Von dem her, ich glaube schon, dass man teilweise gegenüber anderen Leuten, die natürlich nicht die Gelegenheit haben, sich 8 Stunden am Tag mit Medien auseinanderzusetzen, dass man da einen gewissen Wissensvorsprung hat. Ja, und das ist ja auch Sinn der Sache, dass man diesen Wissensvorsprung auch irgendwie vermittelt.
Aber nimmt man nicht die Welt auch durch ein Prisma wahr, wenn man in diesem Bereich arbeitet? Werden die Wissen, die zu einem kommen, auch nicht gefiltert?
Ja, diese berühmten Echo Chambers, wenn man so möchte, die in sozialen Medien ja sowieso entstehen. Gut, ich konsumiere ja auch Medien. Und ob ich jetzt die junge Freiheit oder die junge Welt konsumiere, wurde das ja auch irgendwie vorselektiert. Aber ich denke, das kann man schon alles wieder gut machen, indem man ein möglichst breites Spektrum. Ich schaue mir auch YouTuber an, die ja tatsächlich zum Teil zumindest nur Meinungsbeiträge machen. Ja, das ist ja dann deren Meinung. Dann höre ich mir das auch gerne an und denke mir, oh Gott, interessant, was der sozusagen hat. Aus dem linken, sowohl auch aus dem rechten Spektrum. Ja.
Also, Sie würden schon sagen, dass, wenn man in der Medienbranche arbeitet, einen privilegierten Zugang zum Wissen hat und die Welt besser verstehen kann.
Also privilegiert nicht. Jeder hat ja Zugang dazu durch das Internet. Also privilegiert würde ich nur das bezeichnen, dass wir die Zeit haben, uns damit auseinanderzusetzen. Mhm. Weil wenn man jetzt beobachtet, man arbeitet 8 Stunden am Tag, Minimum, ja, sind wir mal ehrlich, kommt nach Hause, ist müde von dem Arbeitsalltag, hat man dann noch wirklich Bock, alles nachzuprüfen, hier zu lesen, die Quelle mit der und so weiter und so fort. Nein, und ich habe da wirklich Verständnis dafür. Also in dem Sinne privilegiert, weil man die Zeit dafür hat, weil sie wird ja quasi bezahlt.
Klar. Aber wie erklären Sie sich dann, dass teilweise sehr einseitige Berichterstattung stattfindet?
Von wem meinen Sie jetzt?
In der deutschen Medienlandschaft, ja. Also gerade, wenn man das Russlandbild betrachtet oder wenn man jetzt irgendwelche Proteste darstellen will oder so. Oft ist es so, dass sehr einseitig berichtet wird. Wo ist das Problem?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Wenn ich da jetzt die Lösung für hätte, dann würde ich wahrscheinlich eine Doktorarbeit darüber schreiben. Also ich meine, ich glaube, das jetzt an irgendeinem bestimmten Punkt festzumachen, wäre jetzt falsch. Also zu sagen, oh, an dem Punkt hat es angefangen, da Ukraine-Krise, 2000 irgendwas und da setzen wir jetzt an und da hat es angefangen. Nein, sowas ist doch ein viel längerer Prozess. Ich meine, wenn man jetzt so Historiker fragt, die würden wahrscheinlich nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgehen. Wenn sie einen Medienpolitiker oder was auch immer fragen, der geht zu einem anderen Zeitpunkt zurück. Aber grundsätzlich, glaube ich, müssen wir das alles viel langfristiger betrachten. Mhm. Und die Beeinflussung oder dieses negative Bild entsteht ja nicht von heute auf morgen. Sowas wird ja über die Zeit hinweg auch irgendwie durch Kultur, durch Medien natürlich sehr stark auch vermittelt. Von dem her, wo man jetzt diese Zäsur setzt und sagt, so und hier und deswegen, finde ich einfach wahnsinnig schwierig.
Sie beschäftigen sich jetzt so intensiv mit der deutschen Medienlandschaft. Sie lesen, informieren sich darüber. Wie empfinden Sie insgesamt die deutsche Medienlandschaft? Ist es plurale geworden? Ist es einseitiger geworden? Ist es breiter geworden? Ist es enge geworden? Wie sehen Sie das?
Naja, ich meine, wir sitzen hier. Wir sprechen über die deutsche Medienlandschaft. KenFM, die ganzen Programme sind frei verfügbar auf YouTube. Also es gibt ein sehr breites Medienangebot in Deutschland, ja. Es ist ja nicht so, als dürfte man jetzt nicht seine Meinung präsentieren. Natürlich darf man nicht vergessen, wer hat denn die größte Leserschaft und so weiter und so fort. Und da sind die Qualitätsmedien, nennen wir sie jetzt mal, oder Meinungsführer, wie auch immer, Massenmedien, ist egal, wie man sie jetzt nennt, haben natürlich einen unglaublich großen Vorsprung. Ja klar, haben ja Dekaden Vorsprung einfach. Ne? Aber jetzt ich zitiere ja immer gerne Leute, mit denen ich gesprochen habe, die irgendwie logisch mir erzählt haben, warum sich das so verändert hat. Ich meine, sogar Steinmeier hat mal gesagt, dass der Korridor von dem, was mal gesagt wurde, mal breiter war. Ja. Und ich hatte auch mal ein Gespräch mit Walter von Rossum, der auch meinte, so in den 90ern, da war zum Beispiel was im Parlament vertreten war, das Meinungsspektrum viel breiter. Und dadurch hat sich das auch in die Medien multipliziert. Von dem her, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass dann auch, natürlich, es gibt auch bestimmte Journalisten, die halt, weiß ich nicht, bei den Grünen sind, bei der SPD und dann eben ein gewisses Meinungsbild auch in ihren Artikeln reflektieren. Also das spielen viel verschiedene Dinge eine Rolle. Ich glaube nicht, dass das nur immer ein Faktor ist.
Aber nehmen wir jetzt die letzten 5 bis 10 Jahre.
Okay.
Ist es enger geworden oder ist es breiter geworden, das Meinungsspektrum?
Also da ich ja jetzt, ich kann das jetzt nicht für die nächsten letzten 10 Jahre sagen, weil ich so lange das noch nicht mache. Mhm. Ja? Aber von den Menschen,
mit denen ich...
Die letzten 3 Jahre? Ach, ich würde sagen, das ist gleich schmal geblieben. Ja?
Okay.
Aber die Leute haben ja mittlerweile verstanden, dass sie Zugang zu verschiedenen Informationen haben online. Also von dem her...
Also ist das Internet, was es eigentlich ausmacht?
Also man muss schon sagen, dass das schon unglaublich viel verändert hat. Und ich deswegen, darauf kommen ja manche Qualitätsmedien ja auch nicht klar. Und ich will auch gar nicht unterstellen, dass das immer nur daran liegt, dass sie eine andere Meinung haben, ne? Sondern ich glaube, das ist auch einfach eine Geldsache. Es bleiben die Leser weg.
Was hat Internet verändert? Okay, Leute können alle überall Informationen beziehen. Aber was ändert sich wirklich an der Struktur dessen, wie wir uns Informationen zuführen?
Ja, Demokratisierung der Informationen, wie heißt das? Also beschreibt man das nicht irgendwie so? Jeder kann zu jeder Zeit alles abrufen im Endeffekt. Das birgt natürlich auch viele Risiken, ja.
Was sind die
Keine
Risiken?
Fragen. Ja, dass man sich in dubiosen Quellen informiert, dass man sich nur einseitig informiert. Stichwort Echo Chambers.
Was ist Echo Chamber?
Echo Chambers sind Echokammern. Mhm. Also dass quasi man klickt, Facebook ist ja, die optimieren ja die Inhalte, die man sieht. Das heißt, wenn ich immer nur hören will, wie schlecht ist es in Deutschland, wie schuld sind denn die Flüchtlinge daran und man klickt immer, man sagt immer Like zu den Artikeln und denen, dann wird einem auch immer wieder das gezeigt. Mhm. Und das ist blöd, aber das ist auch für beide Seiten so. Ne? Das ist jetzt nur ein offensichtliches Beispiel. Und dann wird einem immer nur wieder das gezeigt, was man ja eh schon denkt. Mhm. Und ich denke, das ist tatsächlich ein großes Problem.
Das ist Echokammer. Also man sagt was und kriegt
es
das
kommt,
sozusagen,
man kriegt es immer wieder zurück. Und dann bleibt man eben in seiner Kammer. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, ein großes Risiko. Ich glaube, das ist vielleicht sogar schlimmer als Fake News. Mhm. Vielleicht, ich weiß es nicht. Darüber gibt es ja noch keine wirklich empirischen Studien oder sowas. Aber ich könnte meinen, dass das vielleicht doch eher ein Problem ist.
Also so ein Trichterblick, die man auf die Welt kriegt im
Wobei,
Internet.
Man muss ja sagen, früher war es ja doch genauso.
Also ich meine, ist doch kein neues Risiko.
Also im Endeffekt, nee, ich muss ja, man überlegt ja über das, was man auch sagt. Also es ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Aber man kann ja schon auch eine ähnliche Parallele ziehen. Wenn man früher den Spiegel immer abonniert hat, der kommt wann, wöchentlich oder so? Mhm. Und wenn man immer nur den Spiegel liest, dann ist es ja quasi auch eine Echokammer. Ne? Man findet es gut, was der Spiegel schreibt, also liest man nur den Spiegel und so weiter und so fort. Ne? Ist ja vielleicht ähnlich, kann man ja vergleichen.
Was sind die anderen Risiken, die mit Internet gekommen sind?
Ja, Risiken. Also ich sehe das Internet ja grundsätzlich als etwas Positives. Mhm. Und ich sage auch, dass die Risiken...
Ich auch, deswegen reden wir über die Risiken.
Ja, deswegen. Also es ist ein bisschen schwierig für mich jetzt zu sagen, oh, das ist alles so gefährlich, weil ich eben auch dieses ganze Hate Speech und so weiter als nicht so gefährlich empfinde. Mhm. Ich weiß, das ist immer so eine gewagte These, weil eben das politische Klima und damit auch die Gewalt, es erscheint so, als würde das eskalieren, hier auch bei uns in Deutschland. Aber ich glaube einfach nicht, dass ein Hate-Comment online sich direkt in eine Gewalttat also übersetzt. Mhm. Ich glaube es einfach nicht, weil das Internet einfach so ein bisschen so ein freier Raum ist, wo sie auch einfach ein bisschen ausrasten wollen. Ja? Ich meine, und dann sage ich auch immer gerne, mir ist einfach so ein Hate-Comment doch noch 10-mal lieber, als auf der Straße angepöbelt zu werden. Und ich weiß, wie das ist. Deswegen... Ich nehme lieber das.
Aber ist es nicht so, dass wenn jemand schreibt, zünde die und die an und 5000 Likes dafür kriegt, sich eher ermutigt sieht, dann auch diese Menschen anzuzünden?
Ja, das eben. Aber das ist jetzt die Frage. Übersetzt sich dieser Kommentar tatsächlich in eine Gewalttat? Und ich glaube, das könnte man doch dann mal untersuchen. Mhm. Ja, wie, weiß ich auch nicht. Ich bin kein Wissenschaftler.
Okay, ein Stichwort, das Sie genannt haben, ist, dass im Internet natürlich man Zugang zu allen möglichen Sachen bekommt und die Frage der Quellen sehr wichtig wird. Also welche Quelle kann ich heute eigentlich trauen und welche nicht? Mhm. Insbesondere, wenn man sich dann anschaut, dass die etablierten Medien, nennen wir sie mal so, stark an Vertrauen verloren haben in den letzten Jahren, gibt es ein immer stärkeres Zurückgreifen auf was man im Internet findet. Wie kann man Quellen prüfen? wenn man Wissen sucht?
Also ich persönlich mache das sehr klassisch, so wie ich auch wissenschaftliche Arbeiten an der Uni geschrieben habe. Also ich finde, es ist überhaupt gar kein Problem, wenn man sich zuerst bei Wikipedia informiert. Also in erster Linie einmal so einen groben Überblick zu bekommen. Dann gibt es Einzelnachweise, klickt man weiter, dann klickt man da weiter. Man prüft Sachen gegen. So macht man das einfach. Man schaut, der hat das gesagt, okay, gut. Dann schaue ich nochmal hier, dann schaue ich nochmal da. Es gibt ja auch andere Enzyklopädien. Es gibt also andere Seiten, die auch Wissen zur Verfügung stellen. Bücher natürlich eigentlich auch eine ganz tolle Quelle. Von dem her einfach querchecken, querprüfen und zur Originalquelle zurückführen. Mhm. Also das heißt, wenn zum Beispiel irgendein Regierungsdokument über etwas geschrieben wird, also irgendein Gesetz oder was auch immer, dann tatsächlich mal in dieses Gesetz reingucken, was steht denn da drin? Ja, und dann kann man das ja selber auch interpretieren oder schauen, ob das auch richtig interpretiert wurde.
Gut, man kommt ja nicht immer an Gesetze ran, man will ja irgendwelche Nachrichten sich holen. Was ist da und da passiert?
Mhm. Oh, ja, also wenn Sie jetzt meinen, wenn jetzt irgendwo ein Unfall ist oder ein Attentat oder ein Giftgasangriff oder so, um ganz ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wie man das nachprüfen soll, weil wir bekommen Bilder geliefert und das machen Videonachrichtenagenturen. Ich habe tatsächlich auch dieses Originalmaterial von dem Giftgasangriff, der vor kurzem stattgefunden hat, auch gesehen. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob das die Originalquelle war, da fängt es schon an, steht auf Arabisch, ich spreche kein Arabisch, wahnsinnig schwierig, da habe ich jetzt nun auch keine Lösung parat, die ich jetzt hier allen anbieten kann. Ist schwierig.
Gegenprüfen ist das Stichwort, ne? Versuchen, ein breiteres Spektrum an Quellen zu finden.
Ja, ich denke schon.
Aber gibt es irgendwelche Methoden, wie man da schneller wird? Gibt es Quellen, die man vertraut? Wie vertrauen Sie Quellen? Wann beginnt eine Quelle bei Ihnen Vertrauen zu bekommen?
Das ist echt eine schwierige Frage, um ehrlich zu sein. Wann fängt das an? Also ich meine, das ist eine gute Frage. Hm. Wann fängt es an, vertrauenswürdig zu sein? Vielleicht auch, ich meine, das hört sich jetzt total doof an, ne? Wenn ich sage, wenn die Seite auch ordentlich aufgebaut ist, wenn Quellennachweise dastehen. Also sowas, wenn die Dinge verlinkt sind, das ist für mich dann vertrauenswürdig.
Kann man sagen, so gewisse wissenschaftliche Standards?
Ja. Also wie gesagt, ich versuche mich auch daran zu halten, ja. Also ich prüfe alles gegen. Wenn da irgendwo drin steht, 37 Menschen sind da und da umgekommen, dann gucke ich weiter, ist das wirklich wahr? Oder also man muss die Dinge ja verlinken. Ich glaube, das würde auch schon viele Probleme lösen, ja. Ich gucke auch, ob die Artikel verlinkt sind, dann vor allem verlinkt zu anderen Artikeln, nicht nur im selben Medium.
Mhm. Gut, kämen wir nochmal zurück zur Medienlandschaft. Sie kamen als Quereinsteigerin da rein. Mhm. Sie haben gesagt, Sie waren eher apolitisch, haben sich eher als Medium verstanden. Was würden Sie sagen, wie hat diese 3 Jahre sich auf Ihre politische Einstellung oder wie Sie die Welt sehen, wie hat sich das ausgewirkt? Was hat sich da verändert?
Also es ist ja alles ein dynamischer Prozess. Also ich setze mich da nicht so gerne fest, immer mit einer Meinung und einem Standpunkt, weil ich mir immer denke, die Fakten verändern sich ja, die Wissenslage verändert sich, also verändert sich auch meine Meinung. Also das erstmal so vorab, ist ein dynamischer Prozess. Aber ich muss tatsächlich feststellen, für mich, dass sich eigentlich überhaupt gar nichts verändert. Ich muss, es tut mir so leid, ja, aber ob ich jetzt CDU oder SPD, ich sehe da jetzt nicht so einen großen Unterschied, vor allem bei den großen Fragen, ja, also Ich finde Wählen und so alles ganz toll, ja, grundsätzlich mal alles ganz toll. Aber ich denke, eine Wahl auf so Kommunalebene, je niedriger die Ebene ist, macht einen größeren Unterschied, weil man ist näher dran. Ja, die Abgeordneten oder wie Repräsentanten sind näher. Ja, man hat Zugang. Und je weiter weg diese Repräsentanten des Volkes sind, desto weniger spielt meine Stimme eine Rolle. Und ich möchte jetzt nicht damit sagen, oh, geht nicht wählen. Aber ich werde es nicht tun. Oder andere Option, ich bin ja im Alternativen, muss man ja prüfen. Alternativ habe ich mir auch überlegt, okay, wenn deine Wahl einen so geringen Effekt hat, ja, dann muss man vielleicht dann auf einer Metaebene überlegen. Das heißt, was ist das größte Problem, das die Welt jetzt hat? Armut, Krieg, das gehört natürlich alles zusammen. Dann wähle ich doch die Partei, die zumindest da einen Standpunkt hat. Kein Krieg. So, da habe ich mir gedacht, okay, dann, wenn sowieso nichts anderes eine Rolle spielt, weil ich keinen Einfluss habe, ja, dann wenigstens das, ja. Weil das ist das, was wirklich weltweit, global einen Unterschied machen würde. Und ich denke, so muss man denken. Je näher der Politiker oder der Repräsentant, desto mehr spielt es eine Rolle, was die eine Person macht, desto mehr Steuern oder Kitas und so weiter. Aber je weiter weg diese Repräsentanten sind, desto auf eine andere Ebene muss man dann denken. Da muss man einfach global denken, so blöd, wie sich das dann anhört. Ne?
Das, was Sie gerade sagen, hat übrigens der französische Philosoph Rousseau vor der Französischen Revolution auch schon mal in seinem Gesellschaftsvertrag genauso formuliert, nämlich dass Repräsentation dann ein Problem ist, wenn der Repräsentant zu weit weg ist von dem, den er repräsentieren soll. Und deswegen meinte er auch, dass Demokratie nur in kleineren Einheiten eigentlich funktionieren kann. Aber wenn Repräsentation in der Form nicht funktioniert, haben Sie Ideen, wie Demokratie anders laufen könnte?
Also tatsächlich Lösungsansätze, finde ich, sollte man immer bringen, wenn man etwas kritisiert. Ich bin jetzt bei meiner Problemanalyse jetzt erst an diesem Punkt angekommen. Ich bin noch nicht so weit, das Problem gelöst zu haben. Aber was ich zum Beispiel denke, ist, weil sich viele Leute auch ohnmächtig fühlen und denken, ach, es macht doch keinen Sinn mehr, die Leute machen sowieso, was sie wollen. Na, dann änder doch die Dinge, die du ändern kannst, um die Welt vielleicht ein bisschen besser zu machen. Geh doch nicht mehr zu Primark einkaufen. Ja? Jeder Kassenzettel, den man abgibt.
Was ist das Problem mit Primark?
Naja, also Klamotten, die so billig sind, wie wird das produziert? Also da muss man sich einfach mal, das muss einem bewusst sein. Und ich sage auch nicht damit, jeder muss zu Hugo Boss gehen. Ich habe absolut Verständnis dafür, dass manche Leute auch kein Geld dafür haben. Ja, das ist nicht das, was ich hier kritisieren möchte. Ich meine nur, ein bisschen mitdenken einfach. Einfach diesen Schritt einfach ein bisschen weiterdenken. Brauche ich dieses 3-Euro-T-Shirt wirklich? Nein, nicht wirklich. Also lass es doch einfach da. Und das sind diese kleinen Entscheidungen, die wir treffen, die ja auch eine Wahl sind. Jeder Kassenzettel ist eine Wahl. Ja? Muss ich dieses Fleisch für 99 Cent kaufen? Nein, nicht wirklich. Ja, und ich glaube, da kann man, wenn das, stellen Sie sich mal vor, das würden viele Leute machen, was das für einen unglaublichen Unterschied machen würde. Dann ist doch egal, was jetzt hier Politiker XY macht, weil wir haben ja quasi den Unterschied gemacht. Und ich denke, dass man da vielleicht ansetzen sollte, bei sich selber und diese Entscheidungen zu treffen. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist und manchmal möchte man einfach mal diese Kerze haben, die halt 99 Cent kostet. Man muss auch nicht dogmatisch werden. Aber ein bisschen drüber nachdenken.
Was können Sie denn im Alltag als Moderatorin, als Journalistin tun für eine bessere Welt?
Das ist auch eine gute Frage. Ne? Also ich versuche ja, also beziehungsweise das ist ja auch unser Programm in der fehlende Part, dass man eine alternative Sichtweise auf die Dinge präsentiert, dass man Leuten vielleicht auch die Chance gibt zu sprechen, die sonst nicht gehört werden. Und ich meine, das dient ja auch der Meinungsbildung, das dient auch einem freien Diskurs, einer Debatte. Und was ich wichtig fände in Deutschland, dass man eine Diskussionskultur wiederbelebt, dass man keine Angst haben muss, dass jemand anders eine andere Meinung hat. Also ich verstehe manchmal nicht so die Angst vor der Kontroverse, dass da passiert nichts. Ist alles in Ordnung, wenn wir uns nicht verstehen. Vielleicht, dann ist vielleicht der Weg zum Kompromiss, das fängt ja so an mit der Debatte. Und dann irgendwann finden wir einen Kompromiss. Aber wenn wir uns gar nicht unterhalten.
Das ist das Wesen der Demokratie, dass man verschiedene Meinungen hat. Also sonst hätten wir ja gar keine plurale Gesellschaft.
Aber das erscheint doch ein bisschen schwieriger zu sein, auch in der Umsetzung. Und das bedauere ich natürlich sehr, weil ich habe kein Problem mit Diskussionen. Aber gut, ich habe auch kein Problem mit verschiedenen Meinungen.
Es gab ja auch den Vorwurf, Sie sagen ja, Sie sind Teil der alternativen Medienlandschaft. Es gab ja auch den Vorwurf, Sie wären Russia Today Deutsch und so, deshalb rechtslastig. Wie wirkt sowas auf Sie, wenn Sie sowas hören, Ihre Arbeit wäre irgendwie rechtslastig oder würde rechte Kräften supporten, unterstützen?
Ja, also dadurch, dass ich kann für den fehlenden Part sprechen. Ne? Ich kann nicht immer.
Wie wirkt das auf Sie sehr persönlich?
Wenn Sie sowas hören? Wie es auf mich persönlich wirkt, ja. Also ich manchmal finde ich es unfair und manchmal muss ich drüber lachen. Also wenn dann da steht, RT Deutsch, der fehlende Part, die neue Rechte und dann kommt mein Name natürlich auch irgendwo vor und dann denke ich mir mal, wow, wie absurd sowas eigentlich ist von mir. Ja, ich bin ja, also ich habe eine doppelte Staatsbürgerschaft, meine Mutter ist Brasilianerin. Also das ist so absurd, so etwas zu denken, aber es fragt mich ja auch keiner. Also habe ich ja auch keine Chance, da irgendetwas dazu zu sagen. Ich glaube, es ist einfach, weil sie denken, ich rede jetzt mit der Person und deswegen bin ich der Meinung, von diesem AfDler zum Beispiel, sagen wir doch mal ein ganz konkretes Beispiel, ja. Das ist natürlich total absurd, weil diesen Zusammenhang würde man ja bei sonst keiner Moderatorin herstellen, aber bei mir ist es jetzt einfach, es ist jetzt halt so.
Ist da nicht auch irgendwas dran?
Dass ich rechtslastig
sein? Nee, dass dem RT Deutsch vielleicht rechte Tendenzen unterstützt? Ich frage Sie jetzt einfach mal direkt.
Rechte Tendenzen unterstützt?
Ja.
Also ich meine, ich kann durchaus verstehen, dass Leute sich das denken oder überlegen, warum so viele AfDler oder sowas bei uns auftreten. Aber wir haben auch viele Linke im also bei uns als Politiker, die sprechen. Und dadurch, dass wir ja den fehlenden Part präsentieren, ist das eben das Meinungsspektrum gewesen, das halt oft so ausgelassen wurde, beziehungsweise sie nicht den den gleichberechtigten Raum bekommen haben. Sagen wir mal AfD, wenn ein AfDler da sitzt in der Talkrunde und alle fünf die anderen Talkgäste ihn scheiße finden, ja, dann hat er nicht wirklich den Raum zu sprechen. Bei uns hat er den halt bekommen. Finden das manche Leute doof? Ja, klar.
Ich habe letztens einen Bericht gesehen auf Russia Today Deutsch, auf RTL, spannenden, interessanten Bericht über Schweden, wo darüber berichtet worden ist, wie faschistische Banden quasi jetzt in Schweden aufmarschieren. Soldaten Odins nennen die sich. Und wo beschrieben wurde, ist, wo jeder, der kulturell anders tickt, jeder politisch anders tickt, von diesen Fußtruppen, die eher an SA erinnern, eingeschüchtert wird und auch attackiert wird. Fand ich sehr interessant, dass RTL Deutsch über sowas berichtet. Habe ich in normalen anderen Medien in der letzten Zeit nicht darüber gefunden. Erstaunt war ich allerdings über die Kommentare darunter, wo einfach sehr viele Leute das auch bejubelt haben, dass es diese quasi faschistische SA-Banden gibt. Wie finden Sie das? Wie sieht das auf Sie?
Also ich habe den Artikel jetzt selber nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Kann ich mir vorstellen, was diese Gruppen kennt man ja auch aus Finnland und so weiter. Deswegen kann ich mir vorstellen, was Sie meinen. Vorab vielleicht, also ich, weder ich noch die anderen Redakteure sind verantwortlich, was andere Leute schreiben.
Klar.
Na, das muss man einfach immer vorab sagen. Ich finde es natürlich absurd. Ich kann das nicht kontrollieren. Also das ist natürlich, ich weiß nicht, wer diese Leute sind. Ich würde ja gerne mit denen sprechen, um mal zu wissen, wie ticken die, wieso wird man so, warum denkt man das? Ne? Die Hälfte davon macht das wahrscheinlich aus Spaß, die denken sich auch nicht weiter was dabei und die andere Hälfte davon, vielleicht glaubt die ja wirklich an so eine Ideologie. Extremismus ist für mich so ein richtiges No-Go. Das ist wirklich, geht gar nicht.
Sie haben gesagt, politische Veränderung beginnt vielleicht mehr in der Unmittelbaren, was man macht. Ja? Und als Journalisten versuchen Sie, die anderen Seiten zu beleuchten. Was wäre Ihre Empfehlung an die Bevölkerung, an die Öffentlichkeit? Was kann man heute tun, damit die Gesellschaft sich ändert? Weil Sie sagen ja selber, in der großen Politik sieht man gerade keine großen Möglichkeiten. Also außer einkaufen, das ist ja sozusagen okay.
Das ist halt etwas, was man aktiv tatsächlich dann noch machen kann. Ein bisschen mehr darauf achten.
Das ist aber allerdings so, dass nicht jeder hat die gleichen Möglichkeiten. Bei manchen Leuten ist die Grenze, wie viel Spielraum sie haben, hängt auch davon ab, zu welcher Klasse man gehört.
Und die Leute, die mehr Spielraum haben, haben auch ein bisschen mehr Verantwortung. Und die sollten sie dann auch übernehmen. Und nicht so tun, als wären sie davon abhängig, sich ein 3-Euro-T-Shirt bei Primark zu kaufen, weil sind sie nicht.
Aber gibt es andere Möglichkeiten? Was würden Sie empfehlen? Ich meine, Sie sind jetzt sehr lange in Politik, Sie kriegen sehr viel mit. Wo sehen Sie Hoffnung?
Das ist eine gute Frage, ne? Also, ich finde, man sollte sich nicht so anstacheln lassen. Ich finde, das kommt zum Teil auch von der Politik. Wenn die da oben, oh Gott, wie das sich schon anhört, ne? Aber wenn die Politiker...
Gibt es die da oben?
Ja, das finde ich immer manchmal ein bisschen doof auch, ne? Weil die
gibt
da oben,
nicht?
Die da unten... Ja, es gibt natürlich eine Elite, die gab es schon immer. Ja, natürlich.
Okay, dann sagen wir auch die da oben. Okay.
Ja, ich finde, das hört sich immer so nach Klassenkampf an, aber gut.
Gibt es keinen Klassenkampf?
Ich weiß nicht, ich glaube, das kommt darauf an, in welcher Region, in welchem Land Sie sich befinden. Also wenn Sie mich jetzt fragen, gibt es einen Klassenkampf in Brasilien, sage ich ja. Wenn Sie sagen, gibt es einen Klassenkampf in Deutschland, dann sage ich vielleicht, aber der ist auf jeden Fall nicht so stark ausgeprägt, ja. Also es gibt schon Unterschiede. Und zu sagen, in Deutschland geht es uns genauso schlecht wie in anderen Ecken der Welt, ist absurd. Absurd, absolut. Wie war die Frage
nochmal? Wo gibt es Hoffnung?
Wo gibt es Hoffnung? Also ich glaube, ich gehe jetzt einfach von mir aus. Ich denke, wenn man ein bisschen freundlicher zueinander wäre, wäre das schon ein ganz, ganz großer Anfang. Und nur weil irgendein Politiker eine Gruppe von Menschen als Pack bezeichnet, ist das nicht der Freifahrtschein, dass das jetzt jeder machen darf, ne, der jetzt vielleicht diese Partei wählt. Also man muss ein bisschen mehr Verständnis füreinander haben, ein bisschen Empathie, wie schwierig kann es denn sein? Nehmen wir mal die zwei gegensätzlichen Pole, angeblich, der Wutbürger und der Gutmensch, ja? Das sind doch die zwei Lager, ne? Ich meine, der Wutbürger möchte die deutsche Kultur, so wie sie ist, vielleicht mit ein bisschen Veränderung, der Kebab um die Ecke ist ja kein Problem, ne? Und der Gutmensch möchte keine Grenzen haben und alle reinlassen und sich um die Flüchtlinge kümmern. Ja, es sind doch grundsätzlich jetzt nicht schlimme Dinge, die beide wollen. Wieso lässt sich das nicht verbinden? Wieso kann der eine den anderen nicht verstehen? Das ist doch absolut nachvollziehbar, was diese zwei Parteien oder zwei Lager, wie auch immer man es sehen möchte, was die wollen. Und ich verstehe einfach nicht, warum man da keinen Kompromiss finden kann.
Also Dialog und Konsenssuche.
Konsens, Kompromiss. Klar muss man dann auch einen Kompromiss eben eingehen. Ja? Und das mag vielleicht schwierig sein, aber meine Güte, dafür gibt es ja Diskussionen, dafür kann man sich austauschen. Wir sind doch so zivilisiert hier in der westlichen Gemeinde, oder?
Sind wir das?
Ja, das ist immer die Frage. Ne? Manchmal, wie sich die Leute auseinandersetzen, erscheint es nicht so. Aber ich glaube schon, dass wir grundsätzlich doch alle Werkzeuge haben, um uns doch ein bisschen besser zu verstehen. Wie gesagt, Empathie. Sich ein bisschen in die andere Person hineinzuversetzen. Ist das zu viel verlangt, frage ich mich dann. Oder auch bei, sagen wir mal, Hate Comments im Internet. Ja, es ist einfach unhöflich. Wenn du etwas nicht in echt sagen würdest, dann verkneifst du doch auch im Internet. Spaß dir einfach.
Frau Kosebeck, vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal.